Jetzt lesen wir einfach Kapitel 7, Markus 7, 1 bis 23. Und es versammelten sich bei Jesus die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren, und sie sahen einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen das Brot essen. Das heißt nicht mit dreckigen Händen, sondern nicht rituell gesäubert. Wenn Sie wissen, was rituell gesäubert ist. Rituell ist sowas ähnlich, wie wenn Sie in eine katholische Kirche reingehen und tauchen ins heilige Wasser und berühren sich. Das ist rituell. Das hat nicht, dass Sie, wie heißt, vor dem Klo und nach dem Essen Hände waschen, nie vergessen und so. Also um die Frage geht es hier nicht, um die Sauberkeit. Ich habe es extra vertauscht, nicht, dass ich meine, das ist schwach geworden. Aber dass man es also, nicht um die Reinheit, sondern es geht um die rituellen Waschungen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben. Bei Markus ganz ausgezeichnet, prägnant erzählt. Und halten so die Satzungen der Ältesten. Was sind die Ältesten hier? Können wir gleich wegmachen. Das ist der Rabbinen der Jahrhunderte voraus. Das ist die mündliche Überlieferung, was im Judentum eine große Rolle spielt. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben, wieder rituell. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie Trinkgefäße und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. Das ist die koschere Sitte. Alle Israelreisende, wenn sie ein bisschen drauf achten, sehen, selbst im größten Betrieb eines Hotels, besten Grand Hotel in Israel, 5 Sterne und so weiter, King David, da plötzlich so ein Rabbiner mit schwarzem Anzug dahinter in der Küchentür verwischt. Kaum ein Abendessen, wo dann nicht nochmal überprüft, ob die wirklich das einhalten, dass das nicht beim Spülen zusammenkommt, Fisch und Fleisch und Milch und Nichtmilch und so weiter. Also fast zu jeder Mahlzeit kommt der Rabbiner vorbei und guckt, der kriegt sicher dann auch was zum Essen dafür. Aber das ist ganz streng, Trinkgefäße und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. Da fragen die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach den Satzungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit nicht rituell gewaschenen Händen, würde man sagen, die nicht dreckig Händen gehabt, mit unreinen Händen. Es ist interessant, dass wir schon wissen, dass Jesus zu seinen Lebzeiten die Bräuche gebrochen hat. Jesus hat ja andere nicht gebrochen, aber das hat er schon zu Lebzeiten getan. Jesus aber sprach zu ihnen, wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt. Wie geschrieben steht, auch das Wort ist jetzt hart, das Jesus gebraucht. Es geht um einen radikalen Angriff der Position dieser Pharisäer. Jesaja 29, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nicht sind als Menschengebote. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet der Menschen Satzungen. Und Jesus sprach zu ihnen, wie fein hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Satzungen aufrichtet. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt, wenn einer zu Vater oder Mutter sagt, Korban, das ist so ein heiliges Wort gewesen, da war das dann ausgesprochen, das heißt, Opfergabe soll das sein, was dir von mir zusteht, so lasst ihr ihn nichts mehr tun für seinen Vater oder seine Mutter. Und hebt so Gottes Wort auf durch eure Satzungen, die ihr überliefert habt, und dergleichen tut ihr viel. Jetzt kommt noch ein neuer Abschnitt, den nehmen wir mit dazu. Und Jesus rief das Volk wieder zu sich und sprach zu ihnen, hört mir alle zu und begreift's. Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte. Es ist interessant, dass Jesus sagt, nichts. Ja, ganz ähnlich nachher bei dem Götzenopferfleisch. Das ganze Fleisch des Altertums in der griechischen Welt war in grausamen Orgien, in Sexorgien im Tempel geweiht. Und der Paulus sagt, das kann man essen. Bloß wäre Gewissen dabei, er soll Finger davon lassen. Also, wie weit die Freiheit eigentlich ging, Dinge zu gebrauchen, die mich nicht unrein machen. Also keine dämonische Besetztheit etwa hier vermuten. Dass ihn unrein machen könnte, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist, was den Menschen unrein macht. Und als er von dem Volk ins Haus kam, wahrscheinlich in das Haus, in dem Jesus oft wohnte, in Kapernaum, fragten ihn seine Jünger nach diesem Gleichnis und er sprach zu ihnen, seid ihr denn auch so unverständlich? Merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann, denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch. Das ist ganz wichtig. Sondern nur was in dein Herz geht, das ist gefährlich. Das Essen ist nicht schlecht. Aber es gibt Dinge, die bei uns ins Herz gehen. Sie wissen auch, dass es Lesestoff gibt oder Filme oder was, die Sie ungemein im Herz besetzt halten. Das ist was anderes. Aber auch wie Streit und so weiter Sie im Herzen packt. Aber vom Essen geht nichts aus. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Ja, da kommt er raus in die Grube. Auch Jesus hat sehr drastisch geredet. Und Jesus sprach, was aus dem Menschen rauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Vielleicht kommen wir noch dazu, die Worte nochmal näher anzuschauen nachher. Alle diesen bösen Dingen kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Welche religiösen Gruppen haben wir im Judentum? Wir haben die Pharisäer, wir haben die Sadduzäer, wir haben die Essener und dann haben wir die Zeloten. Die Zeloten waren radikale Kämpfer für die politische Freiheit. Die Essener, es waren die, wo in Qumran gelebt haben. Auf die Israelreise beachtet man es nicht. Beim Zionsfriedhof oben gibt es so Ausgrabungsreste, direkt bei der Dormitio, wo der große Busparkplatz ist, hinter der Mauer. Und das sind die Ausgrabungen von der Essener-Siedlung. Es gibt ja einen ganz interessanten Hinweis, dass wahrscheinlich das alles genau stimmt beim Abendmahl Jesu, weil Jesus sagt, dort werdet ihr einen Mann treffen, der einen Wasserkrug trägt. Nur die Essener haben die Männer Wasserkrüge getragen, sondern haben Frauen Wasserkrüge getragen. Der Essener. Und das ist genau der Abendmahlsaal neben der Essener-Siedlung auf dem Zionsberg. Bei der Domitio-Kapelle. Hochinteressant. Sonst gibt es ja keine Berührungspunkte. Es gibt ja immer wieder so, heute so Bestseller und so, die da was versuchen, Jesus nach Qumran zu tun und so. Alles, was Jesus verkündet, steht der Lehre der Essener strikt entgegen. Es gibt überhaupt keine Berührungspunkte. Übrigens auch Johannes der Täufer hat mit den Essenern nichts gemein, als dass er in der Wüste war. Aber die Lehre Johannes und die Lehre von Jesus ist ganz entgegengesetzt, weil die Essener haben immer das Überleben der Heilsgemeinde verkündet. Jesus hat sich an alle gewandt, hat die Botschaft für die Welt gehabt. Und da kann man viele Gegensätze aufzeigen. Jetzt kommen wir bei den Pharisäern und die Sadduzäer. Woher kamen diese Gruppen? Und zwar, als Israel besetzt war von den Feinden, tobte ein großer Freiheitskampf der Makkabäer. Und als die Makkabäer Israel erobert hatten und Herrscher über Israel waren, haben Sie überlegt, wie macht man das kulturell? Das ist ja heute auch für den Staat, für den Netanjahu ein Problem. Kann ich Israel so führen, wie es die Orthodoxen wollen? Es geht natürlich nicht. Der moderne Staat erfordert ja andere Regeln. Und so haben damals die Makkabäer, das war also etwa 200-300 Jahre vor Jesus, haben diese Makkabäer den römisch-griechischen Geist reinlassen müssen. Das hat zum Beispiel bedeutet, dass es in Jerusalem ein Gymnasium gab, eine Sportstätte, in der nackt geturnt wurde, von Juden undenkbar. Dass es eine Pferderennbahn gab. Es waren große Ärgernisse und darum haben sich Gruppen gebildet, die gesagt haben, wir müssen eigentlich das eigentliche geistliche Erbe schützen. Das waren die Chassidim, die Frommen. Und da gibt es nun die zwei, die Sadduzäer waren etwas, ist jetzt schwierig mit unseren Begriffen zu sagen, sie waren etwas freier. Da wird man der Sache auch nicht gerecht. Sie haben jedenfalls gesagt, das Gesetz muss man halten, haben sich aber gehütet, irgendetwas drumherum zu machen, während die Pharisäer gesagt haben, wir müssen noch einen Zaun um das mosaische Gesetz herum machen und haben sehr viele Gebote zusätzlich aufgerichtet. Und das war der Punkt, mit dem Jesus sich gerieben hat, mit diesen Pharisäern. Jetzt dürfen Sie auch wieder vergessen, welche Gruppe was gelehrt hat. Aber wenn Sie irgendwo mal in so ein Buch kommen, da gibt es ganz interessant, ja auch in den städtischen Bibliotheken, da kann man sehr viel drüber lernen. Und das ist auch immer sehr interessant, diese Geschichte dieser Gruppen zu haben. Da gab es Unterschiede. Die Sadduzäer glaubten nicht an eine Auferstehung der Toten. Die Pharisäer glaubten das. Das sind eben Unterschiede gewesen in diesen Parteien. Jesus hat einen ganz starken Konflikt mit den Pharisäern gehabt, das weiß schon jedes Kind aus der Kinderkirche. Leider kommt durch die biblischen Geschichten nicht richtig zum Vorschein, dass die Anhänger dieser Gruppen Spitzenleute waren. In unserem Verständnis waren sie Vorbilder, das waren im Grund Sozialvereine, die haben die gesamte soziale Absicherung des Volkes gemacht, wie die Pharisäer etwa sich um die Armen gekümmert haben, ist heute für unsere christlichen Begriffe her mustergültig. Jesus hat sie trotzdem kritisiert, weil er sagt, da schleicht sich auch was Falsches ein, ihr fresst der Witwen Häuser. Das macht unser Sozialamt auch. Die Witwe kriegt ihren Unterhalt, aber wenn sie stirbt, wird das Häusle kassiert. Und bei der Stadt Stuttgart selbstverständlich, oder? Ist doch klar, wenn einer kein Einkommen hat, ein Haus, da kriegt man, solange man lebt, kriegt man sein Altenheim, und wenn man stirbt, wird das eben, fällt es an die Stadt. Ist doch klar. Es war bei den Pharisäern ähnlich organisiert. Die waren also sehr modern und hatten das alles sehr gut gemacht. Sie haben sich auch um die Erziehung der Jugend gekümmert. Sie haben, also wenn man das mal liest, das war fantastisch. Man kann sich wirklich für die Pharisäer so begeistern, dass man auf einmal merkt, ja, wie ist das jetzt im Neuen Testament, was Jesus sagt. Und da sind wir heute an einem Punkt. Warum war denn Jesus so vehement gegen die Pharisäer? Ja, weil die nur mit der Form es so ernst nahmen. Aber manchmal heute bei jungen Leuten sagt man, hat Form ist auch noch ein bisschen wichtig. Ne? Also ist auch immer die Frage, kann man das einfach bloß deshalb so runterschieben? Die Form hat ja auch was mit dem Inhalt zu tun. Und ich denke, jeder von Ihnen schätzt Formen. Sagt es auch schön, wenn man höflich ist und anständig sich benimmt und so. Dass die Pharisäer auch den Glauben in eine Form gegossen haben, sagt, da gehören einfach gewisse Dinge dazu. Man kann nicht Christ sein oder da ein glaubender Mensch und Gott dienen, wenn man nicht gewisse Dinge einhält. Ich glaube, die Form darf man ihnen auch nicht zum Vorwurf machen. Wir kommen ganz zum Schluss drauf, dass es Jesus um eine ganz wichtige Sache geht. Und jetzt gehen wir mal entlang an dieser Rede, die Jesus hält. Das ist eine der längsten Reden, die Jesus gehalten hat. Die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, das ist eine andere Gruppe jetzt wieder, versammelten sich bei Jesus. Diese Schriftgelehrten hatten sich ganz bewusst nicht identifiziert mit den Gedanken der Pharisäer. Es gab also verschiedene Gruppen, aber sie kommen hier zusammen, um Jesus zu kontrollieren und um Jesus fallen zu stellen. Jesus entzieht sich dem nicht, er lässt es sogar gerne ankommen darauf. Jesus hat es ja mehrfach mit den Pharisäern gemacht, um das, was er bringen wollte, umso entscheidender herauszustellen. Und Sie sehen jetzt, Jesus versteckt das nicht, das ist immer gut, wenn Sie auch Ihren Glauben freimütig leben, ohne Angst vor den Menschen. Und Sie nehmen Anstoß daran, dass die Jesus-Jünger diese rituellen Vorschriften der Reinheit nicht einhalten. Und jetzt interessiert uns das, was sind das für Vorschriften? Das sind also Vorschriften großenteils gewesen, die wahrscheinlich erst einige Jahrzehnte alt waren, damals. Gingen auf den Rabbinen, den Lehrer Schamai und Hillel zurück, 30, 20 Jahre vor Christus, mit einer Handvoll, das war eine Symbolhandlung, die Hände zu reinigen. Was war der Hintergrund dieser Sache? Also es geht nicht um die Seife und um die Sauberkeit, es geht um den Ritus. Wenn ihr vom Markt kommt, das steht ja hier drin, die kommen vom Markt, was war da die Gefahr? Jetzt wissen sie nicht, wem sie eine Hand geben. Da wird ein Handel gemacht, man gibt dem anderen die Hand, und da wissen sie nicht, ob der andere rituell sauber war. Welches könnte zum Beispiel sein? Der andere könnte, und das berührt sich dann mit der Mose-Vorschrift, wenn der andere mit einem toten Tier oder so in Verbindung kam, dann war er ja rituell unrein. Jetzt wollen wir die Stelle nicht aufschlagen. 4. Buch Mose, 3. Buch Mose und so weiter. Sie geben einem Mann, der es nicht genau nimmt, mit der rituellen Vorschrift, Sie müssen, wissen ja vielleicht auch, dass die Leute diese Bäder brauchen, dieses Mikwenbad zur Reinigung, und da gab es, ich will es nicht erzählen, in welchen Fällen und wann man das gebraucht hat und so weiter. Aber die Gefahr, ich reiche jemand die Hand, der nach dem Mosegesetz unrein war. Der Fall war im Mosegesetz nicht behandelt. Den habe sie jetzt konstruiert. Und habe gesagt, dann ist es natürlich gut, um dieser Unreinheit, an die Mose noch gar nicht gedacht hat, aus dem Weg zu gehen, diese rituelle Waschung zu machen. Deshalb war es eine zusätzliche Reinigung und etwas Übervorsichtiges eingebaut. Aha, nicht im Mosegesetz. Jesus hat das Mosegesetz nicht aufgelöst. Wir sehen nachher auch noch, wo es aufgelöst hat. Und das nimmt Jesus zum Anlass und sagt in ganz scharfen Worten, dieses Jesaja-Zitat. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich der Versuchung erlegen wäre und gesagt hätte, die meinen es doch recht. Das beeindruckt uns doch immer wieder, wenn wir Juden heute beten sehen. und sagen, die meinen so ernst mit ihrem großen Eifer, mit den Schäfchenlocken und so. Warum hat Jesus sich nicht bezaubern lassen durch den Eifer? In unserer gottlosen Zeit muss man doch sagen, wenn wenigstens einer noch was tut und wenn er es dann zu viel tut, kann es doch auch nicht falsch sein. Jesus sagt, doch. Und da müssen wir sehen, es ist im Glauben so, dass beides falsch ist. Wenn man Gottes Wort nicht achtet und wenn man Gottes Wort durch eigene Menschengebote übertreibt. Und das ist, was man im christlichen Bereich als Gesetzlichkeit bezeichnet. Die Gesetzlichkeit ist der Todfeind jedes geistlichen Lebens. Hans Brandenburg hat das schöne Büchlein geschrieben, ich glaube im Moment haben wir es nicht mehr da, Kinderkrankheiten des Glaubens. Sagt, kaum haben Leute, sind sie zum Glauben gekommen, wie ein Kind Masern kriegt oder Keuchhust oder was, es gehört einfach dazu zur Entwicklung, so werden die zuerst einmal gesetzlich. Jung bekehrte Leute werden gesetzt. Ich kann sie an ihrem eigenen Lebenslauf nur sehen. Da wird man irgendwo radikal, aber an Dinge, die in der Bibel gar nicht so radikal beschrieben sind. Es ist ein Eifer und das hat das geistliche Leben genauso zerstört wie die Gottlosigkeit. Wir müssen sehen, die Gesetzlichkeit ist ein ganz großer Feind des Glaubenslebens. Jetzt sind Sie sicher oft auch gesetzlichen Christen begegnet, für die die Frisur das Wichtigste war und Rocklänge und sonst was und Musikstile und was weiß ich, die ja in sich gar nicht böse sind. Es ist ja oft auch so, dass Leute irgendwo in ihrem Leben mit gewissen Dingen schlechte Erfahrungen gemacht haben. Was habe ich mit Leuten schon versucht zu diskutieren, die gesagt haben, man soll beim Essen das Fleisch nicht essen oder diese Wurst nicht essen und so weiter. Da gibt es ja alle möglichen Schattierungen, bis zu, man soll wieder auf der Sabbat gehen, wenn man Sonntagsheiligung treiben will und alles mögliche, dass auf einmal gewisse Ordnungen, die so klar in der Bibel nicht drin sind, ganz zwingend für Christen gemacht werden. Und ich will Ihnen das heute Abend, es ist kein erbauliches Thema, aber zur Hilfe nur so klar sagen, Gesetzlichkeit ist so der Todfeind geistlichen Lebens wie die Gottlosigkeit. Und deshalb redet Jesus so hart. Und jetzt gehen wir auf das Jesaja-Zitat zu. Da schlagen wir mal Jesaja 29 auf. Jesaja 29, 13. Es geht ums alte Israel. Da hat schon Jesaja dagegen gekämpft und er sagt, es schlimm ist, die Leute, die babbeln sehr viel, aber das Herz ist nicht dabei. Es ist eine rauschende Frömmigkeit, aber es geht nicht nach innen ins Herz. Also, Jesus, ist auch toll, wie Jesus als ein Kenner der Schrift den alten Bund schon zum Zeugen nimmt. Sagt, das war schon beim Jesaja, genau der gleiche Kampf. Urkampf. Man kann ein frommes Leben mit den Lippen machen und das Herz ist nicht dabei. Man kann sogar ein Eiferer des Glaubens sein, ein Fanatiker, und das Herz ist nicht dabei. Ich habe immer große Freude gehabt, dass ich in meinem Leben auch reife Christen begleiten durfte, die wirkliche Ausstrahlung gehabt haben. Gerhard, wenn ich immer an den Paul Deidenbeck denke, der Paul Deidenbeck hat im Alter gesagt, ich fange wieder Zigarren rauchen an, weil ich die Gesetzlichkeit unter den Evangelikalen nicht mehr ertragen kann. Das gibt's doch gar nicht. Das ist heute so, sagt er, ich könnte an Punkte, der Günther Bayer raucht doch gern seine Zigarre, ist doch kein Sünd. Versteht ihr? Wenn es einer mit Maßen tut, gell, Günther? ich bin doch aber gar nicht dafür, bloß es gibt so viel, wie bitte? Ja. Dem habe ich so lange braucht die längste und da muss man Tose unten zubinden. Also, bloß nochmal, es geht doch jetzt gar nicht mehr drum um die Gesundheitsfrage und so weiter, sondern es geht einfach um die Frage, dass man oft aus irgendwelchen Gründen Dinge zum Gesetz, jetzt wollen wir das auch nicht thematisieren, das geht dann in den Lesestoff hinein und so weiter und was für dein Leben gut ist, ist doch gar nicht für andere gesagt, dass man auf einmal äußere Schutzsäune aufrichtet, von denen der eine sagt, die sind ja noch ganz sinnvoll. Jesus sagt, es geht nur ums Herz. Der Glaube kommt aus dem Herzen. Der Glaube ist eine Herzenssache. Und wo einer in seinem Herzen die Verbindung mit Gott hat, wo einer Gott über alle Dinge fürchtet, liebt und ihm vertraut, der weiß, wo die Sünde anfängt. Punkt. Und um den Punkt geht's. Ganz klar, wenn du mit deinem Herzen Gott dienst, dass dein Gewissen berührt. Und deshalb hat Jesus die Pharisäer so hart attackiert. Und jetzt müssen wir immer wieder sagen, gesetzliche Frömmigkeit, die auch oft in unserem Leben, auch in unserem Bekanntenkreis, in unserem eigenen Leben vorkommen kann, soll sich nicht brüsten und sagen, aber sie ist wenigstens frömmer. Jesus sagt, wie weit ist das Routine? Ach, wir leben alle von der Gnade und so. Da geht es eben auch so herrlich über die Lippen und ist auch nicht mehr von innen raus. Und Jesus redet von der Heuchelei. Und das im Jesaja 29, genauso, aber ihr Herz ist fern von mir, sie fürchten sich nur nach Menschengeboten, die man sie lehrt. Jetzt kommen wir genau an den Punkt. Es ist immer faszinierend, heute sicher auch in Gruppen einzutreten, die sicher sehr biblisch aussehen. Und wenn Leute sagen, das ist doch gut, was da gelehrt wird, und da ist man ganz radikal Christ, und die Leute merken gar nicht, dass sie Menschen geboten aufsitzen. Jesus will die Freiheit des Heiligen Geistes, die Freiheit. Und ich habe immer mein ganzes Leben lang eine große Sorge vor Bindungen gehabt. Wir haben da oft in unserer Gemeinde drüber diskutiert, weil manche gesagt haben, soll man nicht Verpflichtungen unterschreiben lassen, ihr könnt alle Verpflichtungen unterschreiben lassen, das hat gar keinen Wert. Wenn es nicht der Herzenssache ist, dein Glaube, hilft alles Papier nichts. Wir können keinen dann bewahren. Mag manchmal für eine Hilfe sein, dass man sagt, es gibt für Christen Regeln. Wie soll man opfern, wie soll man seine stille Zeit halten und welche Morgenandacht und wie machen wir es mit dem Sonntagsgestaltung und so. Es ist eine Frage, wie ich die Gebote auslege. Aber wir müssen aufpassen mit Menschensatzungen. Und das ist nicht bloß eine Frage, jetzt will ich gar keine Namen nennen, dass man sagt, in der Kirche oder in jener Kirche. Sondern ob die Jesus-Nachfolge bei uns so unmittelbar in der Liebe zu Jesus gelebt ist, dass ich weiß, was richtig ist. Damit werden die Gebote nicht außer Kraft gesetzt, sondern es geht ja genau um diese Mitteldinge, um die, die dazwischen liegen. Um was geht's Jesus? Um Jesus geht's nur um die Geltung des Bibelworts. Gerade um die Gebote. Gerade deshalb. Und deshalb zeigt das noch einmal. Die Versuchung liegt doch immer nahe, dass man sagt, wenn einer sagt, ich habe eine Gabe, soll ich sie meine Eltern geben oder soll ich sie für die Kirche opfern? Dann muss man sagen, gib es mal für die Kirche. Nein, sagt Jesus, Familie hat Vorfahrt nach dem Gebot, vor dem Heiligtum. So was kann bloß Jesus sagen. Die Gottesordnung der Familie und die Fürsorge der Kinder für ihre Eltern. Und nicht unter dem frommen Deckmantel sage, ihr habt es ja für einen frommen Zweck gegeben. Du musst zuerst, bevor du Gott eine Gabe bringst, deine Familienpflichten erfüllen. Wunderbar. Bleib nicht schuldig, gerade als Christ. Wie schnell sagt man dann, ja, ich muss jetzt für ein frommes Werk und so auch meine Eltern enttäuschen. Das heißt ja auch nicht, dass ein Missionar nie rausgehen kann, seine Eltern allein lassen darf. Das sind oft ganz große Nöte, mit denen wir auch ringen. Aber es ist wichtig, dass man nicht einfach sich so leicht drüber hinwegsetzen kann. Es geht Jesus gerade ums Gebot, Vater und Mutter ehren. Und dann nicht, dass man immer sagt, im Zweifelsfall geht es um den frommen Betrieb. Sondern tu du deine Pflicht. Ein weiteres Beispiel haben wir ja etwa in einem ganz anderen Zusammenhang gehabt, wo Jesus sich mit den Pharisäern gestritten hat, um die Scheidung. Und da kommt es ja deutlich, dass der Mose sogar den Scheidebrief erlaubt und so weiter. Und Jesus wieder zurückgeht auf den Ursinn des biblischen Wortlauts. Was hat Gott gewollt, als er den Menschen geschaffen hat? Was hat er gemacht, indem er diese Spannung zwischen Mann und Frau geschaffen hat? Und dann kommt, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau hängen und werden die zwei ein Fleisch sein. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und da stellt Jesus gegen diese ganz komplizierte Auslegung. Und das ist mir wichtig, bloß dass Sie in all dem, wo Sie auch über Ihr eigenes Leben nachdenken, gerade wissen, also es geht nicht um eine Auflösung des Bibelworts, sondern ich muss immer fragen, was ist in der Bibel offen gelassen? Was ist eine Ermessensfrage? Ich behaupte bis heute in der Taufe ganz bestimmt, ist aus der Bibel nicht eindeutig herauszulesen, ob es eine Erwachsenentaufe sein soll oder eine Kindertaufe. Man kann beides rauslesen, man kann es im Fliesenwasser tun und man kann es mit einer Besprengungstaufe tun. Wer mehr behauptet, zwingt das mit Menschenworten. Lasst es in der Freiheit. Es gibt viele Dinge, ist doch gut, die uns nicht mit der letzten Klarheit so gegeben sind. Da gibt es viel, was man heute dann einer sagt, aber nur so, Vorsicht, ihr macht Menschen Gebote und macht Menschen dadurch zu Knechten eurer Meinung und zwingt sie auch in eine Enge hinein, die Jesus nicht will. Wir bleiben beim Gotteswort und wollen das in der ganzen Klarheit stehen lassen. Also das sind die Beispiele, die Jesus hier nimmt, vom Vers 7 ab, mit den Menschengeboten, ihr verlasst Gottes Gebot. Das Gottesgebot gilt. Und wir haben ein wunderbares Beispiel mit dem Gottesgebot, etwa in den Auslegungen von Martin Luther, die ich nach wie vor für das Beste ansehe. Du sollst nicht töten, dass wir unserem Nächsten an seinem Leib keinen Schaden noch Leid tun, sondern ihm helfen und ihn fördern in allen Leibesünden. Das ist Gottes Absicht mit dem Gebot, du sollst nicht töten. Was heißt das Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden wie der Nächsten? Das heißt doch das, dass wir unseren Nächsten nicht fälschlich belügen, auch nicht verraten. Ja, verraten oder Nachrede treiben, auch wenn es wahr ist nicht. Auch mit wahren Dingen nicht nachreden. Verleumden oder bösen Leumund machen, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden, alles zum Besten. Das ist Gottes Wille. Und wenn wir mal so Leitlinien wieder haben, auslegungsmäßig, völlig richtig begriffen, aus dem ganzen Zusammenhang der 5 Bücher Mose, dann haben wir genug Anleitung für unser Leben, da brauchen wir gar nicht mehr viel. So viele Probleme, die man dann diskutiert, die kommen aus den Menschensatzungen her. Aber jetzt kommen wir zu dem Abschnitt von Vers 14 ab. Ist bis hierher noch was unklar gewesen zu diesen Menschensatzungen. Ich glaube, die Aktualität ist jedem deutlich geworden. Wo haben wir einen Brief, der sich ganz arg gegen diese starken Menschensatzungen wendet? Das ist der Galaterbrief. Wo der Paul, nicht, da haben die wieder angefangen und gesagt, Christen müssen sich auch beschneiden lassen. Der Paulus sagt, da sollen sie sich ganz verschnipfeln von uns. Aber jetzt hört's auf. Das ist nicht Christenpflicht. Und das ist nicht ein heiligeres Leben. Und wie er mit einer Schärfe hier vorgeht, oder was, Humor oder was, aber mit einer, für euch ist Christus vergeblich gestorben, wenn ihr es mit euren Werken wieder machen wollt. Obwohl es da doch manches noch von geboten war. Und da sind wir jetzt am zweiten Punkt. In der Tat hat Jesus an der Reinheitsvorschrift des alten Bundes etwas Wesentliches außer Kraft gesetzt. Und das kommt gerade im Galaterbrief oder in der Frage der Beschneidung ganz deutlich zum Vorschein. Weil Jesus sagt, das war ein Erziehungsmittel, Galater 3, 24 steht so, es ist eine Erziehung auf das, was kommen sollte im neuen Bund. Schlag mal schön auf, Galater 3, Vers 24. Das Gesetz ist unser Zuchtmeister, da steht ja unser Pädagoge, Paidagogos im Griechischen. Unser Zuchtmeister ist Pädagoge, unser Zuchtmeister auf Christus hin. Unser Erziehungsmittel, das uns zu Christus hintreibt. Aber wo Christus ist, brauche ich es nicht mehr. Das Gesetz kann mir nur zeigen, immer wieder, was ich nicht schaffe. Und dann fliehe ich zu Christus und er gibt mir seine Vergebung. Verstehen Sie den Gedanken? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir oft die Gebote hören, erschrecken wir. Ganz besonders Bergpredigt. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen. Mensch, bin ich ein so unreiner Mensch. Und das treibt mich in die Arme der Vergebung Jesu. Das kann ich nicht befolgen. Mein Herz bleibt immer noch so. Aber Christus macht mich rein, er erneuert mich. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, den wir am Sonntag hatten, wo es um die Herrschaft des Teufels ging, was von Vers 14 abkommt. Jetzt geht's drum, wie kriege ich mein Herz neu? Wie wird dieses Wir sagen am Sonntag der Kampfplatz, wo der Teufel am meisten Einfluss hat. Wie wird der entsorgt? Wie wird die Munitionsfabrik, wo diese ganzen schlimmen Produkte entstehen, wie wird die getroffen? Und da sagt Jesus immer mit äußeren Formen nicht. Wenn wir die Briefe angucken, die die Apostel geschrieben haben, haben sie immer gesagt, die äußere Übung ist nichts nütze. Jetzt haben wir Fastenzeit. Also Fasten ist gut, wenn Sie zu viel Kilo haben, aber wir wollen uns einfach auch ein bisschen gegen sperren, dass wir sagen, das Fasten kommt immer so gern, dass man sagt, es ist eine fromme Leistung. Und die Apostel haben gesagt, es ist nichts nütze, man muss selber wissen, wo man seine Linien zieht und wo man sagt, ich verzichte drauf, weil es mir nicht gut tut und so. Das ist eine Sache meiner Verbindung zu Jesus. Aber sie haben nicht viel Wert drauf gelegt auf äußere Riten, dass die den Glauben befruchten. Sondern der Glaube kommt aus der Jesus-Begegnung, aus der Christus-Begegnung, lebt der Glaube in der unmittelbaren Beziehung. Und das ist für mich so befreiend und auch so mutmachend wieder. Jesus sagt, was du isst, das wird durch die Verdauung wieder ausgeworfen aus dem Menschen. Das nehmen die Leute viel zu ernst. Sondern die Frage, was kommt in dein Herz? Und das ist Frage. Was kommt in dein Herz? Sie wissen, wie leicht wir schon am frühen Morgen kochen können. Im Zorn leben, im Hass. Wie gerade das Herz anfängt. Wie leicht wir unser Herz beeinflussen lassen von bösen Dingen, die wir nachher nicht mehr steuern können. Ist mir heute eine große Frage natürlich immer wieder. Es ist schon eine Frage irgendwo, ich kann aber auch noch keine radikale Lösung vorschlagen. Eine fromme Frau hat mir neulich gesagt, sie hat so arge Knochenleiden gehabt durch einen Sturz und sie sei die ganze Nacht bloß im Sessel gehängt und hätte die Nachtprogramme des Fernsehens angeguckt. Da war sie ganz entrüstet, wie schmutzig das ist. Da habe ich gedacht, oh, liebe Frau, wie sieht es jetzt in deinem frommen Herzen aus, wenn man alles anguckt? Es nimmt ja einen auch irgendwo mit und treibt einen ja. Ich glaube, dass in unserem Volk sicher heute durch viel, was man so konsumiert, auch bei jungen Menschen eine Beherrschung da ist. Das müssen Sie selber wissen, wie stark das Sie beherrschen. Und da ist eine leibliche Übung, die ich nütze. Wo wird dein Herz beeinflusst? Von was lebst du? Was ist deine Gedankenwelt? Was ist deine geistige Welt, aus dem das kommt? Das sind nicht die äußeren Formen. Das hat Jesus gesagt, die rituellen Dinge sind nicht die Frage. Und was vergiftet mein Herz? Und er sagt, das Schlimmste ist, dass aus meinem bösen Herzen all das herauskommt. Und jetzt hat hier Jesus eine Reihe genommen, 3x4 kann man es auch ordnen, das ist übrigens eine Reihe, die auch im Römerbrief so kommt und so weiter. Und was nimmt Jesus hier heraus? Und das nimmt Jesus ganz arg ernst. Und normalerweise liest man darüber, deshalb will ich noch ein paar Worte sagen, Unzucht ist alles, was auf dem geschlechtlichen Gebiet nicht nach der Ordnung Gottes ist, was nicht erfreut, was mich nicht aufbaut, was mich nicht glücklich macht. Und das ist eine Sache, die wir als Christen wieder merken müssen. Das ist bei mir das Einfallstor meines Herzens. Nicht, weil die Filme oder die Zeitschriften so schlimm waren, sondern weil mein Herz das alles nimmt. Und weil wir eine Neigung haben, gerade das Böse aufzusaugen. Müssen wir wissen. Und da machen wir unser Leben kaputt. Das nennt Jesus an erster Stelle. Vor 2000 Jahren an erster Stelle. Viele zerstören ihr geistliches Leben durch unklare Verhältnisse. Und ihre Gedankenwelt. In ihrer Gedankenwelt. Und das ist ganz, ganz arge Not, ganz besonders in unserer Zeit. Die Älteren erinnern sich noch, als damals Willy Brandt die Pornografiefreigabe durchsetzte. Und es sind sicher viele erst durch diese Freigabe mit Dingen konfrontiert worden, von denen sie vorher nichts ahnten. Und sie kommen seitdem nicht mehr davon los. Und das ist eine Not, die wir heute offen ansprechen müssen, die hat Jesus beim Namen genannt. Und deshalb hat er gesagt, es geht nicht darum, ob Zigarre geraucht wird oder sonst, sondern da liegt's Böse drin. Diebstahl, Frage des Eigentums und des Geldes, klare Verhältnisse, Mord, Mit allem, was meinem Mitmenschen das Leben raubt, ist der Hass, Neid, Missgunst, dann kommt Ehebruch, es ist mir sehr schwer, dass wir heute vielen Christen es nicht mehr vermitteln können, auch wenn eine Ehe beginnt. Wir wollen auch hier nicht mit dem Thema anfangen, aber wollen an der Bibelstunde es wieder sagen. Es ist uns ganz wichtig, dass Sie, wo Sie können, junge Leute, um Ihres Glückes willen das sagen. Ich sage junge Leute immer wieder, was ist denn bei euch anders als das, was er an mir wieder erwartet als Verheirateten? Wie würdet ihr reden, wenn mein Verhältnis so unklar wäre, dass oh, wir fahren miteinander in Urlaub mit einer fremden Frau, aber da ist ja nichts dabei und da passiert auch nichts und so. Sondern du bist auch kein Mann. Sollte Quatsch. Und so, wir müssen wieder klare Verhältnisse haben. Und Sie wissen auch, wie furchtbar das alles geht und was da zerstört ist, wenn man da jetzt an der Zeitung da so schreckliche Dinge liest, bei diesem Prozess und solche Dinge. Das ist doch furchtbar. Man wollte doch einfach wieder sehen, dass es Linien gibt, wo wir aufeinander Acht haben müssen, weil das geistliche Leben darunter kaputt geht. Meine Gottesbeziehung leidet unter diesen Dingen. Nicht die Frage, ob es rauskommt oder nicht rauskommt, sondern weil das Leben zerstört. Und deshalb war Jesus nicht gegen das Gesetz, sondern sagte nur gegen eure Menschenordnung. Und da hat Jesus so hart gesprochen. Wir hatten vor vielen Jahren den indonesischen Evangelisten Petrus Octavianus hier, der mal am Pfingstsonntag gepredigt hat. Also hat noch keiner in unserer Kirche die Dinge beim Namen genannt. Er hat gesagt, ihr Männer, was hast du da wieder angeguckt und so. Und hat er gesprochen, so wenn ich in eure Flughäfen schon sehe, was da rumläuft und was dort verkauft wird. Und so, und dass wir wissen, für uns, dort ist das Verhältnis im Glauben sehr berührt. Ich hoffe, dass heute Abend es deutlich geworden ist, um was es geht. Dann geht es um die Habgier. Sie betrifft uns als moderne Menschen sehr. Wir haben alle mehr, als wir brauchen. Und wir gehen auf die Barrikaden, wenn uns irgendwas abgestrichen wird. Es ist ja interessant, dass in unserem Volk fast niemand mehr in der Lage ist, auch zu verzichten. Weil ich könnte Christen am ehesten wissen, dass wir vom Verzicht eigentlich unsere Volkskrise, heute auch unsere politische Krise entschärfen können. Aber Habgier ist was Furchtbares. Je mehr man hat, je mehr man will. So ist niemand aufs Geld aus wie mir. Die Armen des Lammes nie, sage ich immer. Die sind auf geistliche Fragen aus. Die fragen, wo ist Gott? Also wir, wo bloß noch die materielle Frage eine Rolle spielt. Für viele spielt sich das ganze Glaubensleben bloß noch, werde ich wieder gesund und klappt es mit meinem Beruf und so. Und die geistlichen Fragen viel weiter gehen. Wie komme ich mit Gott in Ordnung? Bosheit, Arglist, das ist die Täuschung des anderen, Ausschweifung, gibt keine Erfüllung, die Ausschweifung, das ausschweifende Leben, Zau rauslassen, wie sagt man da? Gell? Steckt tief in uns drin. Missgunst. Das Vergleichen mit anderen. Dem anderen nicht gönnen. Aber man muss mal ehrlich sein. Wer erträgt es denn? Wenn er einen Hauskreis leitet, bei ihm kommt fast niemand mehr und der andere platzt aus der Nähe. Wer erträgt es denn? Das ist Missgunst. Da zinsen auf mal so Liedgedichte, dass ich mich freue, wenn anderen Gnade widerfährt. Auch im geistlichen Leben. Dass der andere das besser kann als ich. Und da sitzt was Böses in mir drin und das muss man bekämpfen. Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Die hat Jesus beim Namen genannt. Und jetzt kommen wir zum Abschluss und wollte es noch zusammenfassen. Die Juden hatten ein Wort, Halacha, aus dem stammt eigentlich das alles. Halacha ist der Sammelbegriff für all diese mündliche Überlieferung der Propheten. Die Halacha können sie kaufen, wenn sie in Israel sind, die kriegen sie auch hier in jüdische Läden, die kriegen sie auch in deutsche Übersetzung, die ganzen Lehren der Rabbinen, wie sie uns Stützen geben. Halacha heißt auf Deutsch Wandel. Genau um die Frage geht es ja, wie wandelt man richtig, wie ordnet man sein Leben, dass es Gott wohlgefällig ist. Und Jesus sagt, indem das Wort Gottes, das heilige Gotteswort, das Wort der Schrift in deinem Gewissen sitzt, sonst brauchst du nichts mehr, gar nichts mehr. Ich setze immer noch dazu, es ist noch gut, wenn du die Gebote nebenher noch liest als Korrektur, wie man Probe macht beim Rechnen, stimmt's auch wirklich, was da ist, denn sonst bin ich auf dem falschen Weg. Das ist auch gut, dass in der Schrift immer wieder Mahnungen sind, pass auf, Wer so und so lebt, der spricht nicht im Wort Gottes. Aber mein Handeln kann nur aus der Tiefe kommen, dass ich mit dem Wort Gottes lebe. Dass Jesus zu mir redet, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, dringt in mein Gewissen ein. Und von dort her kann ich meine Entscheidungen fällen und weiß ich, was ich tun muss. Ich muss nicht mit einem ganzen Packen von Anweisungen unterm Arm rumrennen und sagen, was macht man als Christ in dieser oder jener Lage? Leb fröhlich, hab Jesus lieb. Ganz ähnlich beschreibt Paulus im Galaterbrief. So bestehet nun in der Freiheit, zu der euch Christus befreit hat. Lebt fröhlich, unbekümmert. Und das ist für junge Christen ganz besonders wie freu dich, dass Jesus dir Gaben gibt, freu dich des Lebens, geh einfach mal hinein. Und wo du einen Fehler machst, darfst du auch die Vergebung Jesu wieder empfangen. Aber geh doch fröhlich deines Lebens und werd kein Menschenknecht. Lass dich nicht unterjochen unter irgendwelche Menschensatzungen. Es mag immer wieder attraktiv für uns sein, aber den Punkt muss man haben. Und dann denken wir dran, dass das ja an der Reformation auch so war und all den Erweckungsbewegungen, dass da Leute waren und die plötzlich wie das Leben, das geistliche Leben, überschäumend gelebt haben, in der Freude, in der Schönheit. Was habe ich schon Menschen getroffen? Ich erinnere mich an eine Christin, die hat ausgezeichnet Klavier gespielt und sagt sie so, das habe ich für Jesus geopfert. Da hätte rechts und links einen Backen ausschlagen können, aber wäre auch nicht sehr geistlich gewesen. Gell? Weil unser Andi Witte so schön Schlagzeug spielt, das ist auch schön. Und da weiß man aber, wo man sagt, und dann sagt, bei manchen Veranstaltungen kann ich nicht mitmachen, weil das gegen mein Gewissen ist. Da passt meine Gabe nicht hin und anderes mache ich eben. Das kommt aus der inneren Tiefe und aus der Freude heraus und da hat uns Jesus eine große Befreiung geschenkt. Dass wir unmittelbaren Kontakt haben dürfen mit dem Heiligen Gott und er unser Leben benutzen will, dass es ihn preist. Da mag sogar Unterschiede geben, dass der eine sagt, ich verstehe der andere nicht, der hatte größere Freiheit, als ich sie habe. Aber bitte lassen Sie nicht die Gesetzlichkeit und die Traurigkeit und der Kriegskram und so weiter und die Feierlichkeit beherrschend sein. Unser Glaubensleben muss ansteckende Freude vermitteln, auch für unsere jungen Kinder. In Esslingen war früher der Fritz Liebrich, der hat der CVM geleitet. Und der hat immer gesagt, es war mir eine Hilfe, wenn man da so als junger Christ aufgewachsen ist. In den Christenhäusern muss die Freude viel, viel größer sein als bei allen anderen Leuten. Und der Sonntag muss noch schöner sein als für alle anderen. Da muss man was Besonderes bieten. Und wenn Fasnacht ist, dann muss in unseren Häusern noch fröhlicher sein. Aber nicht, indem wir doch die Welt kopieren, sondern indem wir die echte, lebendige Freude vermitteln. Und ich möchte Ihnen auch den Stoß geben, dass Sie das immer wieder dort vermitteln, wo Sie mit anderen Menschen zusammenkommen.